Vielen Dank. Genau, er hat es gerade schon gesagt. Wir werden so ein bisschen darüber sprechen, so die Seenotrettung, das ist ja so ein relativ, ein Bereich, wo man Fachleute braucht, sage ich mal, da draußen. Aber was wir eben machen wollen, wir wollen zeigen, dieses Problem da draußen, das betrifft uns irgendwie alle und da können auch viele mithelfen, was zu tun. Und deswegen haben wir eben auch gesagt, wir wollen zu dieser Software, die wir da jetzt produziert haben, nochmal was sagen. Weil es einfach auch zeigt, dass zum Beispiel auch die Netzgemeinde was machen kann, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man da dazu arbeiten kann. Vorweg möchte ich aber euch deswegen auch einfach mal einen Überblick geben, wie die Situation da draußen ist, wie Sea-Watch eigentlich entstanden ist, bevor dann Nick und Yoshi, die die App entwickelt haben, was zu der App erzählen. Genau. Was macht Sea-Watch? Sea-Watch macht Seenotrettung auf dem zentralen Mittelmeer, wie man hier sieht. Und zwar deswegen, weil die Europäische Union dort ihrem Job nicht nachkommt, das selber zu machen. So. Der Harald, das ist der Gründer von Sea-Watch, der hat sich deswegen dann einfach gedacht, so wenn die Europäische Union das nicht tut, wenn da Leute einfach ertrinken gelassen werden, dann müssen wir das halt selber machen. Search and Rescue DIY. Der hat sich das auch deswegen gedacht, weil er sich gedacht hat, er ist in der DDR groß geworden so. Er hat sich natürlich gefragt, warum war das hier eigentlich gesellschaftlicher Konsens, dass das nicht okay ist. Und gleichzeitig haben wir heute das hier und keiner spricht darüber und jedes Jahr ertrinken deutlich mehr Menschen auf dem Mittelmeer an der europäischen Außenmauer als während des gesamten Zeitraums des Eisernen Vorhangs. Um sich diese Zahlen mal so ein bisschen bewusst zu machen, habe ich ein paar Zahlen dabei. Das eine ist die Zahl 16. Irgendjemand eine Idee, worum es sich dabei handeln könnte? 1 zu 16 war eben das Verhältnis oder das Risiko, bei der Überfahrt übers Mittelmeer ums Leben zu kommen, als wir letzten April unsere Arbeit mit der Sea-Watch 2 aufgenommen haben. Also wenn man sich das jetzt vor Augen führt, wenn wir hier mit diesem Raum übers Mittelmeer starten würden, dann hätten wir da einfach statistisch mehrere Tote zu verzeichnen gehabt. Im Frühjahr, wo wir unsere Arbeit aufgenommen haben, ist das Risiko natürlich besonders hoch. Über das gesamte Jahr und auch jetzt aktuell lag das Risiko bei 1 zu 44, aber auch das ist ein völlig inakzeptables Risiko. Also auch da wäre es so, wenn wir hier jetzt den Raum anschauen, wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es einer nicht überlebt, mindestens wenn wir jetzt so in dieser Besetzung zusammen starten würden. Ein weiteres Beispiel, um sich das bewusst zu machen, hier haben wir einen Wingsuit-Based-Jumper, die haben eine deutlich bessere Quote als Menschen, die aktuell in so einem Boot übers Mittelmeer starten. Die Zahlen sind von der IOM, also die sind auch soweit seriös. Das ist sozusagen erstmal zur Dimension von dem Ganzen, was wir da auf dem Mittelmeer haben. Das Mittelmeer ist damit die tödlichste Grenze weltweit. Und zwar nicht, weil da irgendwie eine Naturkatastrophe droht, sondern oder eine Naturkatastrophe passiert ist, sondern weil sich die Europäische Union eben dazu entschieden hat, die Leute dort ertrinken zu lassen, den Leuten keine legalen Einreisewege zur Verfügung zu stellen, sondern sie eben zu zwingen, in völlig seeuntauglichen alten Fischerbooten da diese Überfahrt zu wagen. Dann haben wir überlegt, was können wir da machen? Und der logischste Schluss war dann eben auch, ein völlig seeuntaugliches altes Fischerboot zu kaufen. Und das eben in ein einigermaßen vernünftiges Rettungsschiff umzurüsten. Das war 2015. Gleichzeitig war es so, dass wir gesagt haben, wir sind Sea-Watch und zwar ganz bewusst nicht Sea-Rescue, weil es uns vor allem auch darum geht, eben irgendwie auf dieses Problem dort aufmerksam zu machen, weil wir eben nicht glauben, dass wir das lösen können, sondern wir sind da nur an der Symptombekämpfung im Prinzip beteiligt, sondern es braucht eine politische Lösung für dieses Problem und deswegen war es eben auch von Anfang an immer wieder so, dass wir versucht haben, das in die Öffentlichkeit zu zerren. Mit der Schweigeminute in der Talkshow von Günter Jauch hatten wir das dann zumindest in Deutschland auch schon erreicht, dass darüber gesprochen wurde und allein für dieses Gesicht von dem Schweizer Rassisten Köppel war es den ganzen Aufwand eigentlich auch schon wert gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch gesagt, wir müssen Solidarität praktisch werden lassen und haben unser Schiff dann auch hier über die Biskaya ans Mittelmeer gefahren, und zwar in unser Einsatzgebiet vor der libyschen Küste. Das ist die tödlichste Zone auf dem zentralen Mittelmeer, und dort sind wir eben hingefahren und haben nach Booten in Seenot Ausschau gehalten. Die haben wir da auch gefunden, und es war für uns schockierend, wie wenig die Europäische Union dort präsent war und wie wenig da gemacht wurde gegen dieses Problem. Was wir hier sehen, ist eine Situation, das war am 27. August 2015, da waren mehr als 500 Menschen um die Sea-Watch. 500 Menschen, die Sea-Watch 1 ist ein 21 Meter langer alter Fischkutter, nochmal zur Erinnerung. Da sind wir wirklich an unsere Grenzen gekommen. Wir hatten es da auch das erste Mal mit Toten zu tun. Da war ein Boot, dem wir eben nicht mehr helfen konnten, die seit mehreren Tagen auf dem Wasser war und wo die Leute im Prinzip dehydriert sind. Und aus dem Tag haben wir im Prinzip drei Schlüsse gezogen. Das eine ist, wir brauchen mehr politischen Druck. Hier sieht man ungefähr 120 Abgeordnete des Deutschen Bundestags auf so einem Originalboot, weil wir denen gesagt haben, wir müssen die mal die Auswirkungen ihrer Politik spüren lassen. Und wir müssen da im Prinzip Druck aufbauen, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt. Das zweite war, wir haben gesagt, wir brauchen bessere Assets, wir brauchen bessere Schiffe. Da haben wir die Sea-Watch 2 an den Start gebracht. Und das dritte war, wir brauchen einen besseren Überblick. Aus dem Grund haben wir neuerdings eine Luftüberwachungsmission auch am Laufen. Und was das Ganze mit der App zu tun hat, da komme ich gleich drauf. Vorher möchte ich euch mal ganz kurz ein Video zeigen, wie so ein Einsatz dann abläuft.
Wait, stay calm.
Das ist in Lesbos, das ist unser zweites Einsatzgebiet neben dem zentralen Mittelmeer. Genau, also das einfach mal so als kurzen Eindruck von unserer täglichen Arbeit. Hallo? Jetzt. Genau, und mit diesen Methoden haben wir es eben jetzt auch schon geschafft, eine Menge Leute zu retten. Insgesamt war die Sea-Watch allein im letzten Jahr an der Rettung von ungefähr 20.000 Leuten beteiligt. Trotzdem ist es so, dass das Mittelmeer nach wie vor die tödlichste Grenze der Welt ist. Es sind allein dieses Jahr schon über 1.000 Menschen auf der Mittelmeerroute ums Leben gekommen. Letztes Jahr waren es über 5.000, damit war das letzte Jahr das tödlichste Jahr in der Geschichte. Was zusätzlich noch dazu kommt im Moment ist, dass die Europäische Union eben nicht an der Lösung des Problems arbeitet, sondern das Problem noch verschärft. Anstatt dass sie selber ausreichend Rettungskräfte dort zur Verfügung stellt, macht sie das zusätzlich gefährlich, indem sie die libysche Küstenwache ausbildet, dafür Boote zurückzubringen. Also die werden zwar auch ab und zu für Rettungen eingesetzt, ganz häufig ist es aber so, dass die libysche Küstenwache die Boote eben abfängt und zurückbringt. Das ist sehr gefährlich. Was man hier sieht, ist eine Situation letzten Oktober, wo die libysche Küstenwache versucht hat, ein Schlauchboot zurückzubringen und dabei eben unvorsichtig gearbeitet hat. Das Schlauchboot ist dann kaputt gegangen und dabei sind eben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das war eine Situation, da waren wir bereits mit der Sea-Watch vor Ort. Die haben uns da abgedrängt. Wir hätten diese Leute also retten können. Es gab überhaupt keinen Grund, da einzugreifen. So, das ist eben ein zweiter oder ein zusätzlicher Faktor, der da eben das Chaos im Moment noch erhöht. Deswegen nochmal kurz, bevor ich jetzt zur App komme, nochmal zurück. Das, was wir da auf dem Mittelmeer machen, ist wirklich nur Symptombekämpfung. Eigentlich braucht es eine politische Lösung. Und das hat ja schon mal geklappt. Und ich sag mal, wenn es einmal funktioniert, dann funktioniert es auch zweimal. Eigentlich müssen wir diese Mauern überwinden und eigentlich müssen wir da eine tatsächliche Lösung in Form von legalen Einreisewegen erfinden. Wir versuchen trotzdem schon jetzt schon mal auf dem Mittelmeer zu tun, was wir können. Und das machen nicht nur wir, sondern das machen auch andere. Wir haben mittlerweile da unten eine ganze zivile Flotte am Start, die eben gesagt hat, wir fangen eben so an. Es gibt zum Beispiel Jugend rettet, es gibt Ärzte ohne Grenzen, es gibt eben verschiedene Organisationen, die da jetzt mit der zivilen Flotte mit uns da draußen aktiv sind und eben mittlerweile einen Großteil der Rettungseinsätze übernehmen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, zum einen haben wir hier so eine ganze Flotte an Hilfsschiffen und zum anderen haben wir irgendwie so Akteure, die man nicht richtig einschätzen kann, wie die libysche Küstenwache, die da irgendwie noch mitmischt. Und zum dritten haben wir eben jeden Tag viele hundert bis tausend Menschen auf dem Wasser. Wir hatten jetzt am Wochenende auch wieder über 6000 Leute auf dem Wasser. Und das ist natürlich ein Riesenchaos und dieses Chaos muss man irgendwie managen. Und dafür haben wir eben zwei Tools jetzt neu seit diesem Jahr am Start, die wir kurz vorstellen möchten. Das eine ist die App, zu der eben, wie gesagt, Joschi und Nick gleich noch was sagen werden. Und das andere ist, dass wir mittlerweile ein Aufklärungsflugzeug am Start haben, mit dem wir eben versuchen, Boote möglichst frühzeitig zu erkennen. Ein weiteres Projekt, an dem wir arbeiten, ist Searchwing. Da geht es eben darum, Drohnen zu verwenden, um sozusagen die Aufgabe, die wir jetzt teuer mit dem Flugzeug machen, dann eben von Drohnen erledigen zu lassen. Das ist aber im Moment noch ein Stück weit Zukunftsmusik. Um mal so ein bisschen einen Eindruck davon zu kriegen, das ist jetzt ein Bild, dass wir von unserem Flugzeug aus geschossen werden. Man sieht ein Boot in Seenot und das ist dann eben entsprechend wenig später die Rettung durch eins von unseren Schiffen. Und das muss eben koordiniert werden. Bei dem Boot, was wir gerade gesehen haben, ist das relativ unspektakulär. Da könnte man jetzt auch sagen, das geht ohne App. Man sieht den Fall, meldet es und rettet es. Soweit so simpel. In der Realität ist es dann ein bisschen komplizierter, weil man eben unterscheiden muss zwischen Booten wie diesem hier. Das ist noch relativ intakt. Die Menschen da drauf tragen Schwimmwesten. Und im Prinzip ist es zwar in einem Zustand, dass es niemals Italien erreichen könnte, aber es ist in einem Zustand gleichzeitig auch, dass wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Stunden nichts passieren wird. Das sieht ganz anders hier aus bei diesem Boot. Da ist einer der Schläuche schon geplatzt. Das geht verdammt schnell. Da sind die ersten schon ertrunken und da ist es eben wirklich höchste Zeit, dass da Rettung eintrifft. Und das ist eben so, da braucht es eben eine Koordination für und da braucht es eben auch ein Assessment dafür, was wir eben zum einen über das Flugzeug erreichen können. Das ist ein Fall jetzt von diesem Wochenende auch ganz aktuell. Man sieht deutlich, der eine Schlauch ist schon weg, das Boot ist komplett voll Wasser und da sind auch offensichtlich nicht mehr alle Leute drauf, mit dem das Boot wahrscheinlich gestartet ist. Also da ist es wirklich eigentlich schon zu spät. Was wir dann eben machen, ist, wir melden diese Fälle und versuchen eben Rettung einzuleiten. So, das Problem bei dem Ganzen ist, wenn man diese Fälle einfach meldet, dann hat man erstmal einen Fall und dann hat man ganz viele Fälle und dann hat man viele Rettungsschiffe und dann hat man Chaos, weil eben überhaupt nicht klar ist, welches Boot jetzt sozusagen die Priorität hat. Mit dem Flugzeug kriegen wir das so ein bisschen raus. Das Flugzeug brauchen wir deswegen, weil wir im letzten Jahr oft das Problem hatten. Man hat dieses eine Boot gesehen, das noch relativ intakt war. Da hat man auch deutlich gesehen, dass hinten noch im Prinzip der Motor gelaufen ist. Man sieht es dann dadurch, dass das Wasser da aufgestrudelt ist, das Boot bewegt sich. Das sind die Boote, die zuerst unsere Schiffe erreichen. Die sind schneller als die, die richtig voll beladen sind und die Schläuche schon kaputt sind. So. Das heißt, eine Situation, die wir letztes Jahr relativ häufig hatten, war, dass wir mit unserem Schiff ins Einsatzgebiet gefahren sind und dann diejenigen Boote, die noch einigermaßen intakt sind, uns im Prinzip schneller erreicht haben als die, die sozusagen wirklich in ernsthafter Seenot waren oder in noch ernsthafterer Seenot. Dafür brauchen wir jetzt eben eine Software, um das im Prinzip in den Griff zu kriegen. Auch weil natürlich dazu kommt, ja, dass es jede Menge kommunikative Fragen gibt, die geklärt werden müssen. Im Moment läuft es super chaotisch und mit der App soll das eben alles ein bisschen solider und geordneter ablaufen. Und dazu gebe ich jetzt mal ab an Joschi und Nick.
Hallo. Wir sind jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren bei Sea-Watch und ja, primär mit dem App-Projekt und haben halt angefangen, die Software zu schreiben. Vor ja, ziemlich genau 1,5 Jahren, damals noch für den Lesbos-Fall, hatten da auch dann die erste Software eigentlich fertig. Dann kam aber der Türkei-Europa-Deal dazwischen, weswegen wir dann ein bisschen die Entwicklung ja, abgebremst haben. Dann kam aber auch direkt die Anfrage wieder, dass es eigentlich auch genau ja, die gleiche Applikation für zentrale Mittelmeer notwendig sei, woraufhin wir ja, einen ersten Prototypen gebastelt haben, dann auf der C3 diesen Prototypen vorgestellt haben, woraufhin sich ja, ein paar coole Devs gemeldet haben und wir jetzt mit denen die erste Beta fertig haben, die seit gestern auf dem Schiff läuft. Genau.
Das ist ja, also hier sieht man schon mal so ein bisschen, was die App macht. Also man hat hier zwei Ansichten. Einmal eine Kartenansicht, wo man schnell Übersicht bekommt, also und dazu noch eine Case-Ansicht, wo man die einzelnen Fälle sehr übersichtlich sieht, was gerade passiert, in welchem Zustand sie sind, was für ein Boottyp es ist, ob wo Leute auch schon im Wasser sind und so weiter. Das ist gerade das Problem, was wir haben, also was Ruben gerade schon schön beschrieben hat. Wir haben halt total viele unterschiedliche NGOs. Wir haben, die haben alle Backoffice, wir haben das MSCC als Akteur, wir haben Alarmphone. Dazu kommt noch, dass wir jetzt das Flugzeug haben, in Zukunft noch Drohnen und alle melden Fälle von überall. Und wir müssen halt irgendwie zusammenbekommen, dass alle den gleichen Informationsstand haben. Und da haben wir uns gedacht, wir machen das einfach, wir koordinieren das einfach mal und dass auf den Schiffen überall, jedes Schiff sieht überall, was passiert, was ist gerade los, das MSCC sieht, was ist gerade passiert, gerade auf dem Mittelmeer, genauso die NGOs im Backoffice und es muss nicht mehr telefoniert werden, sondern man hat sofort den Überblick, was ist los, wer, welches Boot ist man in welchem Fall, um halt dementsprechend schneller zu retten und besser zu retten.
Genau, ja, die Idee ist relativ simpel eigentlich, ist halt ein GIS, das heißt geografisches Informationssystem. Also wir haben halt eine Karte bzw. ein Koordinatensystem, tragen da halt die Fälle und die Vehicles ein. Das hat halt den Vorteil, dass man einerseits sieht, was gerade los ist, ein bisschen übersichtlicher als jetzt der Fall ist. Und wir haben halt den sehr großen Vorteil, dass wir halt auch Archive für uns haben. Also das heißt, ja, Beweissicherung einfach. Also zum Beispiel bei dem Fall, den ihr vorhin vorgestellt habt, war es so, dass wir dadurch relativ schnell sagen konnten, ob es in der 24-Meilen-Zone war, ob es außerhalb der 24-Meilen-Zone war, weil da die Libyer haben halt gesagt, es sei in dem Hoheitsgebiet gewesen. Wir konnten sagen, nee, wir haben die Logs, es war definitiv nicht so. Genau.
Ja, und jetzt hier nochmal die einzelnen Views. Hier sieht man die Kartenansicht, da sieht man ganz schön, was da passiert. Also ich kann die mit der Maus ein bisschen zeigen. Hier sieht man die einzelnen Fälle, die dann gemeldet werden. Das Schwarze sind die Schiffe, wo sie sich gerade befinden. Man kann dann quasi auf die Schiffe draufklicken und dann sieht man, wie schnell sie zu welchem Fall kommen würden. Das hat den Vorteil zum Beispiel, dass die Schiffe unterschiedlich schnell fahren, logischerweise. Und man sehr schnell dazu ahnt, dass man halt das nächste Schiff einfach nimmt, aber obwohl das andere viel schneller beim Fall wäre. Dadurch sollen halt solche Fehlkommunikationen einfach minimiert werden. Auf der anderen Seite sieht man rechts auch schon einen Chat, dass man quasi alle haben einen Chat, wo eine Kommunikation abläuft. Dadurch weiß halt sofort jeder, was los ist. In dem Chat sieht man auch einen Log, also man sieht sofort, wenn ein neuer Fall reingekommen ist und so weiter. Dadurch wird mir einfach eine klare Übersicht geschaffen. Das zweite ist halt die Case-Ansicht, da gibt es halt ein bisschen mehr Funktionen, da kann man zum Beispiel einmal das Koordinatensystem umrechnen, also in die beiden Koordinationssysteme, die wir haben, dann hat man, kann man dort die Details der Fälle sehen, wie viele Leute sind am Boot, man kann sehen, an welches Boot wurden zum Beispiel auch die Leute übergeben, was dann später wichtig ist, um Familienzusammenführung zu machen. Also bei einem Rettungseinsatz werden halt häufig Familien auch getrennt, weil mehrere Boote an einer Rettung beteiligt sind, das soll halt dadurch halt verhindert werden.
Ja. Genau, das ist das Team mit den awesome Devs, die ja so cool sind und uns ja seit der C3 massiv ja beim Coden helfen sozusagen, halt auch ja wirklich wichtige Parts dabei übernehmen. Die Entwicklung sieht so aus, dass wir das Ganze, also ein bisschen technische Details, als Electron-App bauen. Das heißt, sie ist auf einem Betriebssystem verfügbar, was relativ wichtig ist, weil halt jede NGO, es sind halt alles Do-it-yourself-NGOs, ihre eigenen ja, Systeme sozusagen haben. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Windows am Laufen haben, ob die Mac am Laufen haben. Deswegen versuchen wir es halt möglichst ja, breitflächig auf die Beine zu stellen. Dann haben wir das Problem, dass das alles über Satelliteninternet läuft. Das heißt, sehr schlechte Internetverbindungen. Deswegen haben wir das Ganze offline first gebaut. Das heißt, dass wir davon ausgehen, dass das Ganze komplett offline funktionieren soll, natürlich bis auf die Synchronisation. Dass die App dann einfach auch im Offline-Betrieb flüssig läuft und die Synchronisation dann im Nachhinein, sobald das Schiff wieder online geht, funktionieren kann. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist halt ein Open-Source-Projekt. Also jeder kann mitmachen, jeder kann den Quelltext sehen. Und jeder kann auch diese Applikation nehmen und für seine eigenen Zwecke benutzen. Wir haben den GitHub-Link da einmal mit drin. Genau. Dann ist es halt so, dass wir aus ganz, ganz vielen verschiedenen Datenquellen, aus ganz vielen Übertragungsquellen letztlich, die Informationen kriegen, deswegen wir da ein bisschen individuelle Lösung schreiben müssen. Nicht jedes Schiff hat bislang richtiges Internet, nicht jedes Schiff hat Möglichkeiten, wo wir die Positionen über Online-Schnittstellen abfragen können. Deswegen haben wir ein bisschen maßgeschneiderte Applikationen entwickelt. Zum Beispiel sieht man hier jetzt die R-Applikation, die Markus netterweise für uns geschrieben hat. Geht dabei darum, dass wir über ein relativ günstiges Satellitensystem halt aus dem Flugzeug Fälle melden können, die dann auch bei uns in der Applikation angezeigt werden. Die ist auch bislang schon im Einsatz, sowohl zum Tracking als auch für das Melden der Fälle und ans Weiterleiten für den MRTC. Genau, und wir wollen euch jetzt auch mal eine Demo von dem Ding zeigen. What could possibly go wrong? Genau, also ihr habt halt vorhin Mockups gesehen. Das ist jetzt wirklich die App im Einsatz. Wir haben hier jetzt die 24- und 12-Meilen-Zone eingezeichnet, weil es halt relativ wichtig für die Schiffe ist. Wir sind jetzt in der Demo-Datenbank, deswegen, weil wir halt jetzt nicht aktuelle Fälle hier zeigen wollten. Deswegen sieht man die Schiffe nicht. Normalerweise würden wir jetzt hier die Schiffe sehen. Wir haben jetzt ein paar Beispielfälle eingetragen. Sprich, man kann jetzt hier halt einfach eintragen, machen wir einen neuen Case auf. Wir können halt sagen, was das für ein Boottyp ist, was relativ wichtig ist, halt einfach bei Rubberboats, halt anders gehandelt werden müssen als Woodboats. Steelboats gibt es selten, haben wir einfach mit aufgenommen. Der Status ist halt relativ wichtig, das heißt Need Help, Critical. Wenn dann halt zum Beispiel das eine Boot, was wir gesehen haben, wo der eine Schlauch geplatzt ist, Need Help brauchen alle. Das heißt also alle Fälle, die wir gemeldet haben, sind effektiv Seenotfälle, deswegen haben wir da nichts Tieferes. Und dann haben wir noch Possible-Tage für den Fall, dass man sich nicht sicher ist und wenn dann Schiffe dran sind, können sie dann attenden und so weiter. Der On-Scene-Coordinator ist halt einfach immer das Schiff, was abbestimmt ist sozusagen, um sich um den Fall dann zu kümmern. Also sozusagen, es hat immer eins der Rettungsschiffe Verantwortung, der wird dann damit eingetragen. Der Latitude und Longitude wäre dann halt die Position. Dann gibt es halt noch Details über die Zusammensetzung des Bootes. Ich kann einmal gucken. Ich hoffe, das klappt. Sagen wir einfach mal, dass People in Water sind. Ja, und jetzt ist hier halt der Fall und dann kann man sagen, wenn da irgendwie alles cool ist, dass es rescued ist und dann, Das gleiche gilt halt für den Chat, der hoffentlich funktioniert, genau.
Und das Schöne ist halt, diese Applikation läuft dann halt auf allen Schiffen auf der Brücke und dadurch hat man wirklich, jedes Schiff sieht dann quasi genau, was passiert. Also wenn man Internet hat, sofort, wenn ein Schiff Uplink hat, bekommt es sofort alle Positionen rein. Also man hat, jeder hat die gleiche Übersicht. Das ist halt der Hauptpunkt der ganzen Sache, dass wirklich niemand mehr das Ganze rumtelefoniere, wenn es MRTC zum Beispiel schickt, aktuell häufig, wenn ein Boot gefunden worden ist oder wenn sie eine Position haben, alle Rettungsschiffe zu einem Fall, weil sie nicht wissen, schafft das eine Schiff es schneller als das andere. Dadurch entstehen Löcher in dieser ganzen, an der Rettungskette, die wir dort darstellen. Ja. Und jetzt sind eigentlich noch Zeit für Fragen.
Ja. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Abdel hat das zweite Mikrofon und wird sich da vorne positionieren. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann bitte bei dem Herrn mit dem dunkelblauen Käppi, der Lederjacke und dem gelben T-Shirt, der in wenigen Sekunden da vorne stehen wird, mit dem zweiten Mikrofon. Ansonsten bitte ich darum, die Fragen kurz zu halten, noch ungefähr 6 Minuten. Das heißt, wenn ihr euch kurz fasst, schaffen wir 2 oder 3 Fragen, würde ich vermuten. Die erste Frage bitte. Gibt es Fragen? Da ganz hinten, Abdel, könntest du da bitte einmal hinten, letzte Reihe.
Also erstmal wirklich Hut ab, also es ist ein wirklich tolles Projekt, was ihr da am Laufen habt. Ich habe eine Frage zu Saal. Also wie ist die Kooperation? Und also ich finde es auch gut, dass ihr auf die Aerial-Auswertung macht. Wäre es auch möglich, Satelliten sozusagen in Betracht zu ziehen? Weil ich meine, ich schätze, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher.
Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Wir haben das bei den Booten, die ich da gezeigt habe, auch eben genau das. Das sind Boote, wo es wirklich auf letzte Minute ist. Teilweise finden wir auch Boote, die einfach schon untergegangen sind. Mit dem Flieger versuchen wir da zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Satellitenaufnahmen haben wir getestet, hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert und ist vor allem unfassbar teuer. Das Hauptproblem ist aber, dass wir das zeitlich relativ hoch aufgelöst brauchen. Satellitenbilder sind meistens zu langsam, zumindest das, was man im zivilen Bereich eben kriegt. Im Moment haben wir aber auch eine Kooperation noch mit jemand, der daran forscht, Radarsatellitenaufnahmen nutzbar zu machen. Aber das ist eben auch alles, was im Moment zumindest im zivilen Bereich noch nicht so verfügbar ist, wie es könnte. Gleichzeitig ist es aber so, und ich sage das deswegen, weil im militärischen Bereich gibt es deutlich mehr Aufklärung. Die setzen sehr viel mehr Drohnen und auch Flugzeuge ein. Unter den NGOs läuft die Zusammenarbeit sehr gut. Auch mit der Rettungsleitstelle in Rom läuft die Zusammenarbeit sehr gut. Was leider ein Stück weit zu wünschen übrig lässt, ist die Zusammenarbeit mit der europäischen Mission SOFIA, die eben sehr knauserig damit sind, da Daten eben rauszurücken. Und ich glaube, wenn da eben die Militärs eine andere Strategie fahren würden, also wenn es denen weniger darum ginge, dieses Projekt Schlepperbekämpfung zu fahren, was sowieso nicht besonders erfolgreich ist, dann und stattdessen eben diese Informationen zugänglich machen würden, dann könnte man noch deutlich mehr Leben retten.
Vielen Dank für diesen Beitrag, Ruben. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, hier vorne direkt.
Ganz kurz. Praktische Frage. Tauchen die Boote erst in der App auf, wenn die außerhalb der 24-Meilen-Zone sind? Und wenn nicht, kann dann nicht sozusagen zum Beispiel die libysche Küstenwache eure App mitbenutzen, um die Boote vorher rückzuschieben?
Also die Boote werden ja von uns gemeldet. Also das heißt, entweder meldet das Flugzeug ein Boot oder beim MSCC geht ein Notruf ein. Theoretisch, also die libysche Küstenwache wird diese App nicht nutzen. Also die wird nicht so offengestellt, dass wir die denen geben werden. Wir ins MSCC wollen wir es ranführen, das MSCC in Rom. Wenn sie die Position weitergeben, dann können wir da nichts dran ändern. Aber grundsätzlich ist es so, dass erstmal ist auch das Wichtigste, dass die Boote gerettet werden. Also
ich glaube, das ist tatsächlich die kritischste Frage, die man da stellen kann, mit der wir uns intensiv beschäftigt haben. Diese Aufrüstung der libyschen Küstenwache sehen wir extrem kritisch. Die führt nämlich gerade dazu, dass auch die Schlepper im Prinzip aufrüsten und sich, sage ich mal, der libysche Bürgerkrieg, weil es geht da immer auch um Interessenslagen an Land so, ja, und das verlagert sich gerade aufs Wasser. Und das macht die ohnehin schon gefährliche Überfahrt eben noch gefährlicher, dass die da jetzt aktiv sind. Gleichzeitig gibt es eben auch wiederum Fälle, wo die retten tatsächlich. Das darf man auch nicht verschweigen. Wir hatten ein sinkendes Schlauchboot, was wir aus dem Flugzeug gemeldet haben, was sehr wahrscheinlich von Libyern dann gerettet worden ist, weil niemand sonst da war, weil wir eben keine App hatten, um das einzutragen. Und da kein Schiff in der Nähe war und wir dann über den Controller in Tripolis das melden mussten und dann Boote aus Libyen gekommen sind. So, ich sag halt mal so, wenn jemand wirklich gerade am Ertrinken ist, ist die Rückführung das kleinere Übel. Trotzdem versuchen wir natürlich, das zu vermeiden. Eine ganz praktische Sache ist, dass es einfach darüber geht, dass wir nicht in der 12-Meilen-Zone suchen und dadurch die Boote, die wir finden, automatisch außerhalb von 12 Meilen sind. Das sind die Hoheitsgewässer.
So, die Jungs waren jetzt sehr, sehr bescheiden. Ich möchte aber noch einmal betonen und festhalten, Sea-Watch finanziert sich über Spenden. Deswegen von mir jetzt hier der Aufruf an euch alle, bitte spendet, weil jeder Euro tatsächlich ganz konkret Leben rettet. 5 Euro zum Beispiel sorgen schon dafür, dass 15 Menschen, die unter Dehydrierung leiden, mit einem Mineraldrink versorgt werden können, wie ich heute Morgen erst gelesen habe. Und wenn es bei euch finanziell so eng ist wie bei manchen leider, dann bitte spread the word, Hashtag Safe Passage und sorgt dafür, dass diese Organisation Aufwind bekommt und ihre wichtige Arbeit weiterführen kann.
Ja, vielen Dank dafür. Von uns vielleicht, ja. Ich würde an den Aufruf zu spenden gerne noch einen ganz kurzen Appell anschließen. Und das ist der, klingt euch in die Diskussion ein. Wir haben es im Moment mit einer ziemlich fiesen Schmutzkampagne zu tun, die von Frontex und teilweise vom italienischen Staat gegen uns gefahren wird. Und ich denke, es ist wichtig, auch mit den Hetzern da draußen auf der Straße das klarzukriegen, dass wir zu den Grundrechten stehen, dass es ein Recht auf Leben gibt und dass niemand an dieser europäischen Außengrenze ertrinken darf. Und zumindest das, über alles andere kann man diskutieren, aber das sollte gesellschaftlicher Konsens sein. Und da sind wir alle gefragt, das nicht zu verschieben.